Liebe Gemeinde, die Hauskreise, die sich an Leben mit Vision beteiligen oder die auch das Buch lesen, befassen sich gerade mit dem Thema Geschaffen als Teil der Familie Gottes. Wir haben darüber auch schon vor einigen Wochen hier miteinander nachgedacht. Gemeinde als Familie Gottes. Darum nennen wir uns ja schließlich auch Schwestern und Brüder. Und nicht nur nennen wir uns so, sondern wir sind es ja auch, weil Gott unser Vater durch Jesus Christus geworden ist. Darum sind wir Geschwister. Ich finde, das ist ein spannender Vergleich. Spannend auch im buchstäblichen Sinn, denn Spannungen kommen in jeder Familie auch hier und da vor. Da kann es auch zu Schwierigkeiten kommen, zu Problemen, zu Krisen, manchmal auch zum Streit. Sollte das in der Gemeinde anders sein, wenn sie auch eine Familie ist? Natürlich nicht. Das hat mich zu der Frage geführt, auf die ich versuchen möchte, heute in der Predigt einzugehen. Die Frage nämlich, wie können wir als Gemeindefamilie miteinander auskommen, wenn Schuld und Versagen unseren Weg begleiten? Wie können wir miteinander in der Gemeindefamilie auskommen, wenn Schuld und Versagen unseren Weg begleiten? Der Bibeltext, der uns dabei vor Augen steht, ist, finden wir im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 12 bis 15. Wenn wir jetzt diesen Text lesen, dann achtet doch einmal darauf, was zwischen den Zeilen steht. Also, warum musste eigentlich Paulus die Gemeinde ermahnen? Warum musste er ihnen das sagen? Sie waren doch Heilige Gottes. Sie waren doch Kinder Gottes. Sie gehörten doch zur Gemeinde Gottes. Warum muss er ihnen denn solche Ermahnungen schreiben? So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage eine den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leib, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Was war das wohl für eine Gemeinde, an der Paulus diese Ermahnung zu schreiben hatte? Gab es da wirklich keine Probleme? Lief da alles nur glatt? Nie Spannungen? Wurde man nie aneinander schuldig? Warum muss er dann da schreiben? War das wohl eine ideale Gemeinde, nach der manche von uns sich so sehnen, als gäbe sie es? Nein, offenbar mussten sie noch viel lernen, einander mit ihren Unterschieden und Fehlern zu ertragen, wie das in jeder Familie ist. Nicht nachtragend zu sein, sondern zu vergeben. Denn sie wurden immer noch aneinander schuldig. Johannes sagt einmal, wenn wir sagen, wir hätten keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, vergibt er uns. Kurz gesagt. Sie waren noch unvollkommen und waren auf Barmherzigkeit angewiesen. So wurden etliche Briefe an Gemeinden im Neuen Testament darum geschrieben, weil dort vielfältige Probleme im Miteinander waren. Auch heute ist es so sicher wie das Amen in der Kirche. Andere Christen werden dich und mich auch enttäuschen. Weil wir noch unvollkommen sind, passiert das, dass wir einander auch verletzen, dass wir einander wehtun können. Unabsichtlich, manchmal sogar absichtlich in einem Impuls. Die Gründe, warum wir von der Gemeinde enttäuscht oder desillusioniert werden, können sehr unterschiedlich sein. Aber das muss so sein. Dietrich Bonhoeffer hat es einmal so formuliert. Wir müssen die falschen Erwartungen ablegen, dass die Gemeinde fehlerlos sein muss, damit ich sie richtig lieben kann. Dann nämlich, wenn wir damit aufhören, hören wir auch auf, so zu tun, als wären wir alle fehlerlos und tragen immer unser Sonntagsgesicht vor uns her und können zugeben, dass auch wir unvollkommen sind und dass auch wir, die Gemeinde, die Gnade Gottes brauchen. Davon lebt doch jede echte Gemeinschaft. Einer ertrage den anderen. Das ist nur darum erforderlich, weil wir alle unsere Eigenarten, unsere Unarten, all unsere Macken und unsere Fehler haben. Paulus sagt es im Römerbrief so: Nehmt einander an. Das ist ähnlich wie ertragt einander, aber noch mehr: Nehmt einander so an, wie ihr seid, im Ist-Zustand des anderen, zu ihm Ja sagen, weil Christus auch Ja zu ihm gesagt hat. Wie Christus dich angenommen hat. Es ist blind und von Zeug von Hochmut, wenn du einem anderen genau das verweigerst, was Jesus dir selbst doch geschenkt hat. Jesus, der selbst, das wir lesen in diesem Text ja auch, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr einander. So wie jeder von uns hat auch jede Gemeinde, auch unsere Gemeinde, Fehler und Schwächen. Das aber ist keine Entschuldigung dafür, die Gemeinschaft aufzukündigen oder einfach die Gemeinde zu verlassen. Es gibt keine perfekte christliche Gemeinde, in der du dich flüchten könntest. Wie manches jemand gesagt hat, wenn du sie gefunden hättest, wäre sie nicht mehr vollkommen, weil du nicht vollkommen bist. Darum bleibe lieber in der Gemeinde und geh mit gutem Beispiel voran, wenn du etwas zu ändern möchtest in der Gemeinde. Ich habe ein Zitat gelesen, einen Spruch gelesen, der passend für mich war für dieses Thema. Der lautet: Eine ruhige See bringt keine guten Seeleute hervor. Ja? Bei ruhiger See ist es keine Kunst, ein Schiff zu navigieren und an sein Ziel zu führen und für die Mannschaft kein Problem, ihre Arbeit zu machen in aller Ruhe und Gelassenheit. Nur wer auch Stürme bestanden hat und auf rauer See erprobt ist, entwickelt sein volles Potenzial. Der ist ein bewährter Seemann, ein bewährter Kapitän, ein bewährtes Mitglied der Mannschaft, der Höhen und Tiefen der Seefahrt bestanden hat und sich darin bewährt hat. In der Familie Gottes ist das ja auch nicht anders. Da gibt es Zeiten der Krise, da geht es manchmal auch hoch her. Es gibt Probleme, manchmal ist das Miteinander schwierig und wir versagen. Vieles von dem müsste sicherlich nicht sein. Das ist auch klar. Vieles von dem müsste nicht sein. Aber wenn es denn passiert, ist die Frage, wie gehen wir damit um? Denn daran will der Herr uns wachsen lassen. Nur in den Stürmen des Miteinanders werden sich die Charaktereigenschaften Jesu in der Familie Gottes ausbilden können. Und Jesus gewinnt eine Gestalt. Das sind nicht Schönwetterchristen, die sind, die auch die Tiefen bestehen können. Gott möchte uns durch alles Wetter durchführen und lernen, dass wir in dem, auch den Tiefen des Lebens und Tiefen der Erfahrung, auch dem Problem der Gemeinde von ihm uns helfen lassen, sie zu bestehen gemeinsam mit ihm. Weil nur dann wir uns bewähren als die, die er berufen hat, Teil seinem Leib zu sein. Wenn wir also fragen, wie wir miteinander umgehen können, wenn Schuld und Versagen uns begleiten, dann geht es nur dadurch, dass wir einander annehmen, so wie wir sind. Und dass wir nicht eine Vorstellung einer perfekten Gemeinde haben und von verkommenen Christen und dafür andere kritisieren, obwohl wir selbst gar nicht vollkommen sind. Wir können nur mit den Fehlern und Schwächen in der Gemeinde auskommen, wenn wir einander annehmen, wie wir sind, wenn wir einander begegnen, wie Jesus uns selbst begegnet ist. Und das geht manchmal auch durch Stürme hindurch. Aber wie sollen wir nun miteinander umgehen? Dazu lesen wir in Vers 12 die Worte: Zieht an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Was nennt Paulus zuerst, weil es offensichtlich für ihn das Wichtigste und das Dringendste ist? Erbarmen und Barmherzigkeit. Ausgerechnet. Das ist in der Bibel ein ganz starkes Wort, ein intensives Gefühl, den der Anblick von uns Menschen bei Gott hervorruft. Unsere Verlorenheit, Barmherzigkeit. Ganz anschaulich mit Händen zu greifen, ist es bei Jesus. Wenn Jesus den Menschen in ihrem Elend so verloren, so belastet, wie sie waren, begegnete, löste das in seinem Herzen ein tiefes, starkes Mitgefühl und Mitleiden aus. Es drehte sich ihm der Magen um. So müsste man eigentlich das Wort er erbarmte sich wörtlicher wiedergeben. Eigentlich steht da was von Eingeweiden, weil die Sitz der Gefühle waren in der Bibel. Und im Herzen könnte man auch sagen. Es drehte sich ihm der Magen um. Und es blieb nicht nur ein Gefühl, sondern er hat gehandelt. Seine Barmherzigkeit hat ihn bewegt, sich den Menschen anzunehmen, sie zu heilen, sie zu retten, mit ihnen offen zu reden, sie zurechtzuweisen, sie zu segnen. So ist Jesus also mit den Sündern umgegangen. Und nun sagt Paulus, genauso mit Jesu Augen, mit Jesu Herz der Barmherzigkeit sollen wir einander auch in der Gemeinde begegnen. Das soll unseren Umgang miteinander prägen, als Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Es ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass die Barmherzigkeit nicht nur angewandt wird für Menschen, die ohne Jesus verloren sind, sondern dass die Barmherzigkeit auch die nötig haben, die in der Gemeinde schon sind, die noch auf dem Wege sind, die miteinander Familie leben wollen in der Gemeinde, als Gerettete. Auch sie brauchen Barmherzigkeit, wir brauchen Barmherzigkeit füreinander. Wie reagierst du, wenn du bei dem Bruder deiner Schwester Schwächen, Versagen, Charakterfehler und Unzulänglichkeiten siehst? Wirst du innerlich hart und ungehalten oder erbarmt es dich innerlich? Und wenn das auch anhält und länger geht, umso mehr, dann nicht umso weniger, oder? Wir müssen es lernen, mit anderen barmherzig und gnädig zu sein, weil wir selbst auf deren Barmherzigkeit angewiesen sind. Und das ist ein guter Anfang für die, deren Herz bewegt wird, dass du anfängst, wirklich für sie zu beten und sie vor Gott zu bringen, dass Gott sie anrührt, dass Gott sie segnet, dass Gott ihnen hilft. Diejenigen, die dir Not machen in der Gemeinde, sind der Auftrag für dich, für sie zu beten. Du wirst sie anders sehen, wenn du das einmal wirklich machst. Das haben schon viele bezeugt, ich auch schon, wo man Menschen hatte, die einem nicht lagen oder die man überkreuzt waren oder so. Wenn man anfängt, für sie zu beten und sie mit den Augen Jesu zu sehen, ändert sich was in einem selbst. Und es entsteht Kontakt und Gespräch wird möglich. Eine Parallele dazu steht vielleicht in Galater 6, Vers 2, wo es heißt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Diese Last wird oft auf Belastungen, Nöte, Probleme bezogen. Aber wenn wir den Zusammenhang einmal nachlesen, dann legt sich es mir jedenfalls nahe, was mit dieser Last zunächst einmal zu verstehen ist, nämlich die Not des anderen, die er mit seiner Sünde, seiner Unzulänglichkeit, seinen Fehlern, seinem ständigen Versagen hat. Das ist die Last, von der Paulus hier spricht, in erster Linie. Statt zu urteilen oder zu verurteilen, ist es dann unsere Aufgabe, mitzutragen im Gebet. Mit die Last auf sich zu nehmen. Das ist Erbarmen im Sinne Jesu. Das brauchen wir auch in der Gemeinde. Wie dringend wir das brauchen, zeigt sich eigentlich für mich darin, dass, ich glaube, eine der großen Schwächen der Glaubenden, der Frommen, Unbarmherzigkeit ist. Wie schnell werden wir Gläubigen, die wir doch Barmherzigkeit erfahren haben, unbarmherzig anderen gegenüber. Unduldsam, Schwächen und Fehlern anderen gegenüber, in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Es ist, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass wir daran erinnert werden, dass wir barmherzig miteinander umgehen. Wir brauchen große Mengen an Barmherzigkeit und Gnade, um als Gemeindefamilie gut miteinander auszukommen, wenn Schuld und Versagen uns ständig begleiten. Diese Barmherzigkeit steht in der Ermahnung ganz oben. Sie muss also ganz besonders wichtig sein und unseren Umgang, den ganzen Umgang miteinander auch prägen. Sie soll in allen weiteren Ermahnungen durchscheinen. Freundlichkeit. Im ersten Augenblick dachte ich mir, irgendwie schwierig. Muss ich da nicht heucheln? Wie kann ich dabei echt sein, einem Menschen echt und freundlich begegnen, wenn ich da genau weiß, ich kenne seine Fehler, ich ärgere mich sogar darüber. Wie kann ich dann freundlich sein? Ist das nicht falsch? Nun, es heißt genauer, Milde und Güte in diesem Wort, was wir mit Freundlichkeit übersetzen. Dadurch wird das noch ein wenig breiter. Es geht aber nicht zuletzt um unseren Umgangston. wie wir miteinander umgehen, wenn wir miteinander reden, wenn wir uns auf Dinge aufmerksam machen, die vielleicht nicht in Ordnung sind. So wie es Sprichwort sagt, der Ton macht die Musik. Und die Freundlichkeit soll sich, glaube ich, gerade darin zeigen, dass wir in dieser Art und Weise freundlich miteinander reden. Das hat nichts damit zu tun, dass wir den anderen heuchlerisch begegnen. Um ein offenes Wort zu wagen, ohne uns im Ton zu vergreifen, darum geht es, glaube ich, auch. Wenn mich jemand kritisiert, dann reagiere ich unterschiedlich. Wenn das lieblos und scharf rüberkommt, dann gehe ich automatisch auf Abwehr. Das legt sich im Laufe der Zeit. Aber zunächst einmal will ich das abwehren. Wenn mir jemand etwas klar sagt, aber dafür gütig und freundlich im Ton, da kann ich es viel besser annehmen. Klar in der Sache, aber milde im Ton. Für die Lateiner unter uns, fortiter in re, suaviter in modo. Klar und kräftig in der Sache, aber mild in der Art und Weise. Dazu passt als drittes treffend Demut. Auch das spielt wieder auf unsere eigenen Unzulänglichkeiten an. Wer weiß, wie viel Güte und Liebe man selbst von Gott empfängt und nötig hat, der kann dem Bruder, der Schwester nicht von oben herab begegnen, im fordernden oder im verletzenden Ton. Das geht einfach nicht. Dann begegne ich ihm mit Demut, weil ich um meine eigenen Fehler nur allzu genau weiß. Sanftmut, auch so ein merkwürdig anmutendes Wort, klingt so nach Weichlichkeit, ist aber alles andere als das. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Hier finden wir übrigens beide Ausdrücke bei Jesus selbst wieder als Eigenschaften Jesu, was ja auch in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, worauf ich noch kurz eingehen werde. Worum bestand die Sanftmut Jesu? Jesus war kein lascher Typ, Jesus war kein gutmütiger Trottel, aber Jesus konnte sich zurückhalten. Er hat seine ganze Macht nicht gegen die Menschen ausgespielt, sondern zu unserem Besten, zu unserem Heil eingesetzt. Darum hat er sich entäußert, darum wurde er Mensch, um unsere Ebene uns zu begegnen. So behandelte er die Menschen menschlich, das meine ich im besten Sinne dieses Wortes, menschlich, wie es dem Menschen, die Gott geschaffen hat, angemessen ist. Und darum gab er sein Leben für uns am Kreuz, statt dagegen aufzubegehren. Die stille Macht der Liebe, weil das Geheimnis seiner Sanftmut, sich zurücknehmen zu können und doch das den Menschen zu geben, was sie brauchen. Sich zurückhalten können. Manchmal vielleicht auch sich in einem Zorn über etwas zurückhalten können und es so sagen, wie es dem anderen hilfreich ist. Mit dem letzten Wort Geduld oder Langmut, das dritte Wort mit Mut, Demut, Sanftmut, Langmut, was vielleicht auch was mit Mut zu tun hat, wo aber eher das Wort des Sinnes, der Gesinnung steckt in diesem Teilwort Mut. Eine Gesinnung haben, lang und geduldig mit anderen zu sein. Damit leitet Paulus eigentlich schon zum Vers 13 über. Geduld. Denke einmal daran, wie viel Geduld Gott mit dir hat. Dann darfst du sie auch dem anderen weitergeben und für die andere aufbringen. Diese Geduld wird sich dann daran zeigen, dass wir das beherzigen, was Paulus gesagt hat, und ertrage einer den anderen. Wenn wir also miteinander umgehen, obwohl uns immer wieder Schuld und Versagen begleiten, da geht es darum, dass wir unseren Schwestern und Brüdern als solchen begegnen, die selbst Fehler haben, die wir selbst auch Fehler haben, und der Art und Weise, ihnen zu begegnen, wie es wirklich für sie hilfreich ist. In dem Sinne Jesu, so wie sich in diesen einzelnen Ausdrücken Erbarmen, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld auch etwas vom Wesenszug Jesu zeigt. Und das war das Beste für seine Menschen, und so dürfen auch wir so lernen, miteinander praktisch umzugehen. Noch ein drittes, wie wird sich das in der Praxis dann weiter zeigen? Das heißt, indem ihr einander vergebt, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Bei dem Wort Klage bin ich ein wenig hängen geblieben. Klage gegen jemanden haben, Klage gegen jemanden führen. Das ist ein juristischer Begriff. So in seinem Inneren eine unsichtbare Klageschrift zu verfassen, wo ich alles eintrage, was der andere falsch macht oder was er mir gegenüber falsch gemacht hat, um es dem anderen irgendwann mal vorhalten zu können. Eine Klageschrift. womöglich hinter dem Rücken sich bei anderen darüber auch zu beschweren. Das ist ein falscher Umgang mit dem Thema, ein falscher Umgang mit umzugehen, wenn Schuld und Versagen uns ständig begleiten. Nicht Klageschriften daraus zu verfassen, sondern von Herzen nicht nachtragend zu sein, sondern im Herzen zu vergeben. Und da steht nur der Satz, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Damit ist eigentlich alles gesagt. Und doch weiß ich, dass es manchmal auch schwierig ist, einem anderen zu vergeben. Aber da können wir mit Gott ehrlich sein. Herr, du weißt, ich kann das noch nicht so. Aber ich bitte dich, dass du mir hilfst. Dass du mir hilfst, ihn loszulassen. Ihnen oder sie in deine Hand zu geben. Ich will nichts festhalten in meinem Herzen gegen jemanden. Also ich gebe es an dich ab. Und wenn der Herr dich dann führt, kannst du durchaus auch mal das Gespräch mit demjenigen suchen. Wie sagt unsere Bundeskanzlerin, aus seinem Besuch in Amerika, ist es besser, dass wir miteinander statt übereinander reden. Aber sind wir damit nicht völlig überfordert? Nun, ich glaube, das zum Schluss gesagt, wir müssen schon das beachten, was ganz am Anfang steht. So zieht an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, all diese Eigenschaften, all das Verhalten, das Paulus in diesen 5 Worten beschreibt. Das heißt eigentlich, wir brauchen uns eigentlich nicht anstrengen, einander zu begegnen, wie Paulus es hier sagt, sondern wir dürfen lernen, aus einer unvergleichlich gesegneten, beschenkten Position heraus aneinander zu handeln, einander zu begegnen. Na, all das, was wir den anderen wiedergeben, haben wir vom Herrn auch empfangen. Als die Auserwählten Gottes, die also Gott zu seinen Kindern erwählt hat vor Grundlegung der Welt, die wir eigentlich nur das Weiße weiterreichen brauchen, was er uns schenkt, was er uns in die Wiege legt als seine Kinder. Ich will es im Bild sagen, hier ist ja vom Anziehen die Rede, von einer Art geistlichen Kleidung. Weil wir Kinder eines Königs sind, tragen wir standesgemäße Kleider, nämlich Prinzenkleider. Und das ist Barmherzigkeit, Demut, Freundlichkeit, Geduld. Wir müssen eigentlich nur an den Tag legen, was in uns hineingelegt worden ist, weil Jesus in uns lebt. Und dann im Bild gesprochen, mit diesen standesgemäßen Kleidern, mit diesem Verhalten, das unserem Stand entspricht, einander zu begegnen, schöpfen aus der Kraft, die uns dadurch gegeben wird. Als die Heiligen. Dann meint die Bibel nicht ein vollkommenes Verhalten, sondern ein Verhältnis. Heilig ist ein Verhältnisbegriff. Kommt das im Alten Testament, dass alles, was zum Heiligtum gehörte, war heilig, war geheiligt, gehörte dazu. Wir sind deshalb Heilige, weil wir zu Jesus gehören. Das könnte Paulus ja nicht in jedem Brief die Christen Heilige nennen, wenn er ihren Zustand in Betracht zöge. Man könnte nicht sagen Heilige. Wir sind darum heilig, weil wir zu Jesus gehören und weil das, was er für uns getan hat, für uns gilt, dass wir durch ihn und in ihm heilig sind, weil wir zu ihm gehören. Und jetzt ist es ein ganz anderer Gedanke jetzt, wenn man jetzt sich klar macht, dass diese Zugehörigkeit zu Jesus unser Herz bewegen darf, dem anderen, den Jesus genauso liebt, der auch so zu ihm gehört, so zu begegnen, wie es Jesus möchte, wie es dem anderen hilfreich ist. Und als die Geliebten mit Gottes unvorbehaltener Liebe beschenkt, dieses Reservoir, das er durch den Heiligen Geist in unser Herz gelegt hat, aus dieser Liebe heraus, als Geliebter, als Angenommener handeln, das ist das, was es uns leicht machen sollte. Und deshalb heißt es auch ganz zum Schluss, über alles aber zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe fasst im Grunde alles zusammen. Sie ist die Zusammenfassung von all dem, was wir eben gehört haben. Die Liebe findet sich in all diesen Verhaltensweisen wieder. Diese Liebe ist die göttliche Liebe, die Agape-Liebe, die in ihren Eigenschaften sich von jeder menschlichen Liebe unterscheidet. Sympathie reagiert nur auf Gegenseitigkeit. Menschliche, sympathische Liebe würde uns als Gemeinde nicht zusammenhalten können. Aber die Liebe, die Agape-Liebe, ist eine Liebe, die gibt, ohne etwas zurückzuerwarten. Das geht freilich über meine Kraft, das kann ich aus mir heraus nicht. Aber wenn die Liebe Jesu in mir lebt, dann kann ich das lernen. Den anderen so mit Liebe zu begegnen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erfordern, um ihn weiterzulieben. Wenn Jesus mit uns so umgehen würde, dann wären wir ganz schnell am Ende. Eine Liebe, die also gibt, ohne zu erwarten, und eine Liebe, die schenkt, ohne Vorbehalte zu machen. die nicht sagt, du musst erst so und so werden, bevor ich dich lieben kann. Sondern gerade weil wir so sind, wie wir sind, in unserer Unvollkommenheit, brauchen wir die Liebe und Barmherzigkeit füreinander. So schließt sich von der Barmherzigkeit her mit der Liebe Gottes hier der Kreis, der uns gegeben ist, aufgegeben ist, es zu leben. Nicht aus dem eigenen zu schöpfen, sondern aus dem, was in der Gemeinschaft mit Jesus uns geschenkt worden ist. Wie können wir miteinander umgehen, wenn Fehler und Schwächen uns ständig begleiten? Zum einen, wenn wir einander annehmen, wie er uns angenommen hat. Wenn wir die Vorstellung einer idealen Gemeinde hinter uns lassen und einander mit Augen der Liebe Gottes sehen, die uns sieht, wie wir sind, mit allen Fehlern und Schwächen. Und darauf zweitens reagiert mit Barmherzigkeit, mit Geduld, mit Milde, mit Güte, mit Sanftmut, die allein zurechtbringen können. Und indem wir uns üben in der Vergebung und darin aus der Stellung, die wir in Jesus haben und der Zugehörigkeit zu ihm, aus dem Beschenktsein von ihm her weiterzugehen, weiter fließen zu lassen, was in uns ist. Dann wird er uns daran wachsen lassen, sodass mehr und mehr er und sein Bild sich in uns ausprägt. Denn das ist der neue Mensch, von dem hier geredet wird, der sich so ausprägt in der Schar derer, die ihn lieben, in der Familie Gottes. Gott segne uns auf diesem Weg und ermutige uns immer wieder, auch neue Schritte aufeinander zuzugehen, da wo das Herz uns heute dazu anleitet und uns Impulse gibt. Lass uns dieses Wort nicht nur hören, sondern auch Täter dieses Wortes werden. Amen.